Hallo und herzlich willkommen im Clever Dog Podcast. Ich bin Merle und heute sprechen wir wieder über Rechtsfragen rund um den Hund. Ja, und diesmal möchte ich auch gar nicht allzu viel vorweg sprechen, denn wir gehen direkt hinein in die Fortsetzung unserer letzten Folge und begrüßen Melanie hier bei uns im Clever Dog Podcast. Hallo Melanie, herzlich willkommen zurück im Clever Dog Podcast. Wir haben ja schon mal gemeinsam eine Folge aufgenommen. Das war die letzte Folge. Schön, dass du nochmal Lust hast auf eine Erweiterung.
Ja.
Für alle, die sich für mehr rund um dich, aber auch um das Thema Tierrecht, Hunderecht interessieren, insbesondere was den HundehalterInnen-Alltag angeht, hört unbedingt in die vorangegangene Folge rein. Melanie hat uns da schon einige Fragen beantwortet. Wir haben, ich glaube, ganze anderthalb Stunden ist die Folge lang geworden. Melanie ist Tierrechtsanwältin, also Anwältin spezialisiert auf Tierrecht und kennt sich da natürlich entsprechend gut aus. Und heute wollen wir Melanie sprechen über Fragen, die vor allem Hundeprofis interessieren. Und da fokussieren wir uns mal so ein bisschen auf das Hundetraining. Also Fragen, die insbesondere für Hundetrainer und HundetrainerInnen relevant sind. Und ich glaube, eine Frage ist da natürlich zum Anfang ganz, ganz relevant, denn dieser Begriff ist bei allen HundetrainerInnen und VerhaltensberaterInnen immer im Kopf. Das ist nämlich der sogenannte Elfer. Was ist denn das?
Ja, also damit ist die Paragraph 11 Erlaubnis gemeint. Genau genommen die Erlaubnis nach Paragraph 11 Tierschutzgesetz. Die brauchen eigentlich fast alle, die in irgendeiner Form gewerbsmäßig mit Tieren tätig sein wollen. Unter anderem dann natürlich Hundetrainer, aber zum Beispiel auch Züchter, die gewerbsmäßig züchtern, Hundepensionen und so weiter. Genau, da brauchst du eine Erlaubnis vom Veterinäramt und wenn man die nicht sich rechtzeitig besorgt und dann einfach so tätig wird, dann kann das problematisch werden. Aber grundsätzlich braucht derjenige diesen Schein, der das gewerbsmäßig macht. Also wenn man das jetzt, ich sag mal, hobbymäßig macht, zum Beispiel für Freunde, dann bräuchte man das natürlich nicht. Oder wenn man das im ganz kleinen Stil macht. Man muss immer so gucken, wann ist die Grenze zur Gewerbsmäßigkeit erreicht. Das muss nicht unbedingt immer mit gewerblich zusammenfallen. Oft tut's das, aber zum Beispiel bei der Hundezucht kann das auch mal auseinanderfallen, weil die Gewerblichkeit, die kann man teilweise schneller oder weniger schnell haben als zum Beispiel die Gewerbsmäßigkeit. Je nachdem, was man für Einnahmen hat, kann es schon gewerblich sein. Je nachdem, wie viele Würfe oder Hündinnen man hat, kann es aber auch schon gewerbsmäßig sein, ohne dass man damit vielleicht Einkünfte erzielt. Also da muss man mal so ein bisschen gucken. Das ist schwierig, teilweise das abzugrenzen.
Wie sieht das denn aus? Was genau wird denn überhaupt von wem geprüft, dass man diese Erlaubnis bekommt?
Den Antrag auf Erteilung der Erlaubnis, den muss man beim Veterinäramt stellen. Und die gucken dann, hat derjenige, der jetzt diese Erlaubnis haben will, überhaupt die nötige Sachkunde? Hat der die persönliche Zuverlässigkeit und Eignung? Also da sollten im besten Fall zum Beispiel keine tierschutzrechtlichen Verstöße jetzt vorher bekannt sein, damit diese Erlaubnis auch erteilt werden kann. Solche Sachen vor allem. Wenn man jetzt was macht, wo man sagt, man nimmt irgendwie auch Tiere bei sich auf, sei es jetzt irgendwie so eine Art Bootcamp als Hundetrainer oder auch eine Tierpension, dann muss man auch Unterlagen vorlegen, aus denen sich ergibt, wie die Räumlichkeiten überhaupt aussehen. Ob es zum Beispiel je nachdem auch Quarantäneräume gibt oder irgendwelche Sachen, um Hunde zu separieren. Also sowas gucken die sich tatsächlich dann auch an. Und genau, dann die Sachkunde, um da vielleicht ein bisschen näher drauf einzugehen. In der Regel gibt es dann schriftlichen Test, teilweise aber auch Fachgespräche. Das ist ganz unterschiedlich, je nachdem, um welche Erlaubnis es geht, was da gefordert wird und worauf die Wert legen tatsächlich.
Das heißt, man hört schon wieder raus, das ist sehr, sehr unterschiedlich nach Bundesländern. Ich weiß es natürlich auch, ich habe ja sehr, sehr viel Kontakt zu Hundetrainern. Ich weiß, dass das ein Dauerbrenner-Thema ist und auch das Thema, inwiefern welche Ausbildung etc. anerkannt werden. Mhm. Da gilt natürlich immer am besten vorab informieren. Kannst du da raten, wo man sich da genau am besten informiert, um die genauen Details zu den Anforderungen, die einem in seinem Bundesland oder in seiner Kommune gestellt werden, herauszufinden?
Also ich würde tatsächlich beim Veterinäramt selber fragen, weil die sind ja am Ende des Tages dann auch die, die tatsächlich über die Erlaubnis entscheiden, ob die die jetzt erteilen oder nicht. Also da ist man auf jeden Fall an der richtigen Anlaufstelle. Weil manche Sachen sind tatsächlich auch nochmal also abhängig von den Gemeinden und den Behörden. Da bringt es einem dann nichts, wenn man jetzt eine Stelle höher, sage ich mal, nachgefragt hat. Würde ich mich tatsächlich immer ans zuständige Veterinäramt direkt wenden.
Und woher weiß ich, welches Veterinäramt für mich zuständig ist?
Das ist das örtlich zuständige Veterinäramt. Also es gibt ja für jede Gemeinde ein Veterinäramt, was örtlich zuständig ist. Manchmal ist es der Landkreis. Es kommt immer so ein bisschen auf den Behördenaufbau im jeweiligen Gebiet an. Im Zweifel, ganz blöd gesagt, einfach googeln, wer ist örtlich zuständig, ne? Welches Veterinäramt ist jetzt hier für den Kreis zuständig, da wo diese Erlaubnis dann auch, sage ich mal, relevant wird. Also wenn man jetzt in einer Stadt wohnt, aber in der anderen zum Beispiel die Hundeschule hat, dann wäre meines Wissens nach die Behörde zuständig, bei der dann auch die Hundeschule tatsächlich ist.
Du hast jetzt gerade schon gesagt, Paragraph 11 ist relevant fürs Hundetraining, für Hundezucht mitunter kann relevant sein, Hundepension, Hundebetreuung. Wie sieht das denn aus mit zum Beispiel Gassi-Service?
Das ist tatsächlich so ein bisschen ein Streitpunkt, habe ich festgestellt. Also eigentlich von den Sachen, die wirklich im Gesetz ausdrücklich gelistet sind, würde ich sagen, braucht man das eher nicht. Aber ich habe jetzt gelesen, dass tatsächlich einige Veterinärämter sagen, doch, das braucht man schon. Also im Zweifel würde ich sagen, besser haben als brauchen, bevor man nachher Probleme kriegt. Ist aber so ein bisschen ein Grenzfall, habe ich das Gefühl.
Und wie sieht das eigentlich aus, wenn man im Tierschutz tätig sein möchte, zum Beispiel ein Tierheim leitet oder daran arbeiten möchte oder eine Organisation eröffnet, wo auch Hunde ja gehalten werden?
Also da brauchst du tatsächlich auch die Paragraph 11 Erlaubnis, weil das mit unter den Tatbestand, blöd gesagt, des gewerbsmäßigen Handels mehr oder weniger fällt, weil man ja fortlaufend Tiere gegen Entgelt vermittelt. Also auch wenn man damit natürlich nicht reich wird, aber dafür braucht man auf jeden Fall eine Erlaubnis.
Und was beinhaltet das, was da abgefragt wird? Kannst du dazu was sagen?
Du meinst jetzt, welche Fragen die stellen oder was die Erlaubnisvoraussetzungen allgemein sind?
Ja, was die Voraussetzungen sind.
Also die wollen natürlich vor allem bei Tierheimen und so weiter auch genau wissen, wie sehen die Räumlichkeiten aus. Die gucken sich das ganz genau an. Gibt es irgendwie Quarantänebereiche? Ist eine tierschutzgerechte Unterbringung möglich? Gerade auch im Hinblick auf die Tierschutzhundeverordnung, reicht die Zwingergröße aus? Gibt es isolierte Schutzhütten und so weiter? Das wird da alles gefragt. Dann, wie wir schon besprochen hatten, allgemein bei allen Sachen die Zuverlässigkeit. Also wenn man da irgendwie mit total vielen Vorstrafen irgendwie antanzt oder Verstößen gegen das Tierschutzgesetz, dann sind die da natürlich im Zweifel raus. Sachkunde, solche Sachen. Also gerade bei Tierheim und so weiter ist es teilweise wirklich recht umfangreich, weil da eben auch die örtlichen Gegebenheiten einfach stimmen müssen. Weniger als jetzt zum Beispiel, sagen wir, beim mobilen Hundetrainer, wo es ja nur auf die Person ankommt und nicht so sehr darauf, wie lebt der jetzt? Das interessiert ja im Zweifel da keinen.
Da kommt mir direkt in den Kopf so dieses Thema Pflegestellen, was ja auch, sag ich mal, insbesondere auch bei HundetrainerInnen in Ausbildung, sage ich mal, die jetzt noch nicht fertig sind, die noch gar nicht ihren Elva beantragt haben und so weiter oder auch unabhängig davon, selbst wenn sie es haben. Ist das auch etwas, was unter irgendwelche rechtlichen Regelungen fällt oder fällt das eher in den privaten Bereich?
Also da würde man tatsächlich keine Erlaubnis brauchen, weil man selber ja in der Regel als Pflegestelle nichts kriegt, sage ich mal. Wenn man jetzt natürlich irgendwie, wie soll man das sagen, so eine Art Gehalt kriegt von dem Tierschutzverein, für den man tätig ist, dann könnte es vielleicht schon wieder anders aussehen, wenn es da irgendwie so eine Art Honorar oder Spende oder sowas gibt, in irgendeiner Form Geld fließt. Aber wenn man das jetzt quasi ehrenamtlich macht, dann bräuchte man dafür auf jeden Fall keine Erlaubnis, weil dann wären wir schon bei dieser Gewerbsmäßigkeit komplett raus.
Und wie sieht das mit anderen Berufen aus? Also ich verstehe das jetzt so, dass es hauptsächlich um den Umgang tatsächlich mit dem Hund geht, dem dem Umgang, den Anleiten, mit Hunden umzugehen, Hunde unterzubringen etc. Wie sieht das mit anderen Berufen rund um den Hund aus? Personen, die Wissen vermitteln, Personen, die beraten, zum Beispiel in der Hundeernährungsberatung oder auch Physiotherapie, Hundefriseure etc. Gibt es da auch Auflagen?
Also für Leute, die nicht so wirklich direkt mit dem Hund in Kontakt treten, eher nicht. Also die Paragraph 11-Erlaubnis ist meines Wissens nach wirklich für Leute, die direkt am Tier arbeiten, sag ich jetzt mal. Sowas wie Hundephysio oder Ernährungsberatung, also auch wenn man es jetzt direkt am Hund macht, ist tatsächlich nicht eindeutig geregelt. Also dafür gibt's nicht wirklich rechtliche Grundlagen. Man sollte natürlich, wenn man es gewerbsmäßig macht, trotzdem immer vorab einmal prüfen oder nachfragen, ob man diese Paragraph 11-Erlaubnis braucht. Das sind aber keine geschützten Berufe. Also theoretisch kann jeder sagen, ich bin jetzt Hundeernährungsberater, ohne dass der eine Ausbildung oder irgendwas in dem Bereich gemacht haben muss.
Okay, gehen wir mal weiter. Wenn wir jetzt HundetrainerInnen sind, stellen wir uns das jetzt mal vor, und viele von euch, die uns hören, sind das sicherlich oder planen es, das zu werden. Was muss man denn abseits von dieser Grundlage, sage ich mal, dem Paragraph 11, noch so rechtlich bedenken? Mir kommt da immer als erstes das, wahrscheinlich auch wegen meiner unternehmerischen Tätigkeit, aber direkt AGBs und Verträge in den Kopf. Ist das was, womit sich HundetrainerInnen auch beschäftigen sollten?
Ja, auf jeden Fall. Also vernünftige Verträge sollte man immer haben, gerade wenn man irgendwie ein Unternehmen hat, sei es jetzt Hundetrainer oder sonst irgendwas. Ich würde immer gucken, dass ich einen vernünftigen Vertrag habe. AGB ist im Endeffekt das Gleiche, nur dass es eben so eine Art vorformulierter Vertrag ist. Also dass man sich jetzt nicht hinsetzt und mit jedem einzelnen Kunden da handschriftlich einen eigenen Vertrag nochmal individuell ausformuliert, sondern sagt, okay, das sind die AGB, da sind die Regelungen drin, so und so kommt das Vertragsverhältnis zustande. Das sollte man auf jeden Fall haben.
Wie geht man da am besten ran, um herauszufinden, was brauche ich da jetzt genau? Was ist wirklich wichtig für mich? Was ist abzuklären und wo könnten Fallstricke für mich in Verbindung mit meinen Kunden irgendwo liegen?
Also grundsätzlich macht es natürlich Sinn, wenn man irgendwie zum Beispiel eine Hundeschule oder sowas gründen will, dass man sich einfach mal beraten lässt und sich vielleicht vernünftige Verträge auch wirklich erstellen lässt. Im Internet gibt es natürlich auch alles, aber da muss man immer gucken, wie gut oder schlecht das dann tatsächlich ist. Was in der Regel rein sollte, also so würde ich es auf jeden Fall machen, ist, dass man sich einmal irgendwie nachweisen lässt, dass der Hundehalter eine Haftpflichtversicherung für den Hund hat, weil man dann einfach, ich sag mal, doppelt abgesichert ist. In erster Linie, wir hatten es ja in der letzten Folge, haftet ja immer der Hundehalter, und zwar verschuldensunabhängig. Wenn der schon mal eine Haftpflichtversicherung für den Hund hat, ist das schon mal ganz gut. Ansonsten fällt einem das natürlich leichter auf die Füße, wenn man selber irgendwie mal einen Fehler macht und dann vielleicht parallel auch haftet, wenn es dann nicht mal die Hundehalterhaftpflicht im Hintergrund gibt. Also das würde ich immer machen, auch für Fälle, wo einen jetzt vielleicht selber gar kein Verschulden trifft, ne, und zwei Hunde zum Beispiel in einem Kurs irgendwie Stress miteinander anfangen, dass dann da eben auch eine Versicherung da ist, die dann zugunsten des geschädigten Hundes bzw. seines Halters dann auch aufkommt. Also da würde ich, glaube ich, schon drauf achten, dass die Leute wirklich eine Versicherung für ihren Hund abgeschlossen haben. Dann sollte man meines Erachtens irgendwie auch ein Feld drin haben, wo man vielleicht Besonderheiten des Hundes einträgt, also dass das schon mal abgeklärt ist, in welchen Situationen der sich gegebenenfalls kritisch verhält, gerade wenn man jetzt vielleicht nicht immer mit so ganz einfachen Hunden zu tun hat, dass man einfach weiß, der kann in der und der Situation beißen, dass die Hundehalter das dann auch wirklich vorher einem sagen, im besten Fall, damit man nicht am Ende überrascht wird. Vielleicht auch ein Feld, wo eingetragen werden muss, ob Auflagen existieren, zum Beispiel Maulkorb- und Leinenpflicht, damit man nicht am Ende dagegen irgendwelche Sachen verstößt, wo man selber vielleicht ja gar nicht die Sachkunde für hat, mit dem Hund gar nicht draußen rumlaufen darf und das gar nicht wusste, oder eben riskiert, dass was passiert, ne? Weil im Zweifel hat er die Maulkorbpflicht ja auch nicht umsonst. Also da gibt es viele Sachen, die man abklären sollte. Auch ganz banal vielleicht einfach, was ist überhaupt Trainingsziel und was ist das gewünschte Training? Ich hatte letztens Mandanten in der Kanzlei, die wollten mit ihrem Hund ganz normal Training, Gehorsam, so ein bisschen Grundausbildung machen, wollten eine Hundeschule besuchen. Und die waren dann beim Dobermann-Club und wollten so eine Art Schutzhundeausbildung mit denen machen. Die waren völlig verstört, als dann da der Typ kam mit seinem Camouflageanzug und diesem Beißschutz am Arm. weil die was ganz anderes erwartet hatten. Die wollten halt einfach ganz normales Hundetraining machen und sind dann da gelandet. Also dass man vielleicht auch einfach in den Vertrag schreibt, worum geht's hier, was machen wir hier überhaupt, was bieten wir an, solche Sachen.
Und sicherlich dann noch viele kleine individuelle Sachen, natürlich dann auch sicherlich um Zahlungsbedingungen und ganz, ganz viele trockene, drübe Sachen, mit denen sich die wenigsten HundetrainerInnen auseinandersetzen können. Aber das ist sicherlich einfach auch die beste, wie du es schon gesagt hast, Richtung sich weiter zu informieren.
Total. Also was man vielleicht auch reinschreiben sollte immer, ist, dass kein Ausbildungserfolg geschuldet wird. Ne? Weil ich könnte mir vorstellen, es gibt ganz viele Leute, die kommen dann mit ihrem Hund. Entweder trainieren die dann zu Hause nicht weiter oder machen es falsch oder der Hund ist einfach nicht besonders lernfähig und dann geben die dem Hundetrainer die Schulden, sagen, ja, das hat ja alles gar nichts gebracht, nee, dann bezahlen wir das auch nicht. Dass man einfach auch vielleicht nochmal klar festhält, hier wird kein Erfolg geschuldet, sondern wir geben quasi das Wissen an die Hand und bemühen uns entsprechend. Was dann am Ende draus wird, ne, weiß keiner. Also, dass die Leute nicht irgendwie die Erwartung haben, ich muss hier nur bezahlen, wenn mein Hund danach funktioniert.
Das ist natürlich auch ein sehr, sehr relevantes Thema, denn ich glaube, damit sind sehr, sehr viele durchaus schon mal konfrontiert gewesen, dass HalterInnen gegebenenfalls auch sehr unzufrieden waren, weil halt keine Besserung eingetreten ist, aber die besteht ja, dass sie eintreten kann, aus so vielen unendlichen Faktoren und der Hundetrainer, die Hundetrainerin und das Wissen weiterzugeben, ist ja nur ein Faktor von vielen, auf die denn mitunter Trainerinnen und Trainer gar keinen Einfluss haben, ja. Das ist natürlich auch sehr, sehr gut zu wissen, dass man sich da vielleicht auch gegebenenfalls vorher noch absichern kann. Denn ich habe hier auch die Frage notiert, wenn das eintritt, ob dann Kunden das bemängeln können und gegebenenfalls auch ihr Geld zurückfordern können.
Also das ist nicht der Fall. Es heißt, man macht natürlich vorher irgendwie ein Versprechen. Ne? Das würde ich natürlich nicht machen. Also dass ich sage, wenn sie hier irgendwie nach 3 Wochen rausgehen, ist der Hund auf jeden Fall topfit. Das wird ja kein normaler Trainer machen. Und solange man das nicht macht, kann das auch niemand verlangen. Also es ist ähnlich, wie wir es in der letzten Folge beim tierärztlichen Behandlungsvertrag hatten. Das ist eine Art Dienstvertrag. Also man kriegt sein Geld dafür, dass man eine Dienstleistung anbietet, sich bemüht, das macht, aber nicht dafür, dass am Ende ein bestimmter Erfolg steht. Weil das weiß ja im Vorfeld keiner, ne? Ob jetzt entweder diese Heilbehandlung anschlägt und funktioniert oder jetzt beim Hundetrainer eben das Training fruchtet. Das ist ja von so vielen Faktoren abhängig. Mhm.
Ist ja ganz spannend, weil, so wie du es gesagt hast, seriöse Trainer, TrainerInnen machen solche Versprechen gar nicht. Aber es gibt natürlich auch, ist mir durchaus schon mal über den Weg gelaufen, gerade so marketingtechnisch, dass es durchaus, ich sag mal, nicht ganz so seriöse VertreterInnen gibt, die auch mit konkreten Erfolgen in so und so viel Zeit, in 24 Stunden, 48 Stunden, eine Woche, was weiß ich, werben. Ist das tatsächlich was, wo du sagen würdest, ganz, ganz vorsichtig mit solchen Aussagen?
Ja, also da würde ich gar nicht... A, würde ich nichts drauf geben und B, würde ich mich fragen, ob das dann der richtige Ansprechpartner ist, weil ich finde es schon ein bisschen unseriös. Also
vor allem Außer Frage.
Ja, es kommt ja auch vor allem immer drauf an, wie lange zeigt der Hund das Verhalten schon. Ne? Wenn der seit 10 Jahren irgendwas macht, wird er das nicht in 24 Stunden lassen, nur weil da irgendein Trainer ihm irgendwas ins Ohr geflüstert hat. Also das ist dann halt auch einfach Käse, muss man halt auch klar sagen.
Aber kann ja durchaus passieren, ne? Gerade unerfahrene Hundemenschen gelangen ja manchmal auch an Personen, die halt nicht so seriös sind, gerade weil sie sehr unerfahren sind und die Qualität nicht gut einschätzen können. Daher kann ich mir durchaus vorstellen, dass sowas mal passiert. Wenn denn sowas passiert und man wirklich richtig, sage ich mal, auf die Schnauze gefallen ist und einem solche unseriösen Versprechen gemacht worden sind, ist das was, wo man potenziell rechtlich ansetzen kann?
Würde ich zumindest versuchen. Also würde ich prüfen lassen und das probieren. Weil wenn einem jemand was verspricht, gilt es quasi als eine Art Garantieversprechen. Ne? Und dann darf man eigentlich auch darauf vertrauen, dass das eintritt. Sonst ist es halt einfach gelogen. Ne? Dann wäre es im Endeffekt sowas wie unlautere Werbung, Verbrauchertäuschung, was auch immer. Also irgendwas stimmt dann auf jeden Fall in dem Fall nicht, wenn es versprochen wurde und da nicht gehalten wurde. Würde ich auf jeden Fall prüfen lassen.
Also, falls euch das schon mal beim Weg gelaufen ist, denkt vielleicht mal drüber nach. Ja, du hast angesprochen eben auch bei den Grundlagen noch das Thema Versicherung. Gibt es denn Versicherungen für Hundeberufe, die gesetzlich vorgeschrieben sind?
Gesetzlich vorgeschrieben nicht unbedingt. Ich würde auf jeden Fall aber eine Betriebshaftpflichtversicherung empfehlen, damit eben alle möglichen Sachen, die da jetzt mit Hunden passieren können, auch einfach von der eigenen Seite aus abgedeckt sind. Ne? Also da wird man im Zweifel nicht die Tierhalterhaftung haben, die wir in der letzten Folge schon besprochen haben, dass man einfach schon nur deshalb haftet, weil man Halter eines Hundes ist, verschuldensunabhängig, sondern da wird man natürlich dann Verschulden brauchen. Aber das ist ja auch schnell passiert. Eine normale Fahrlässigkeit reicht im Zweifel aus. Und mal fahrlässig ein Fehler gemacht ist schnell. Und Hunde sind halt, ja, wie alle Tiere, so ein bisschen unberechenbar. Da ist halt schnell ein sehr großer Schaden entstanden. Deswegen, das würde ich auf jeden Fall machen.
Ich habe da auch ein paar Beispielsituationen mitgebracht, über die ich dich gerne noch ausfragen würde, wenn ich denn das, die Fragen natürlich zum Schäden rund um Hundetraining, die gibt es natürlich. Zum Beispiel habe ich hier die Frage, wenn jetzt ein Hund im Training einen Praktikanten oder eine Praktikantin beißt, die bei mir als Hundetrainerin zu Gast ist, wer haftet denn da?
Grundsätzlich dann der Hundehalter erstmal aus der Hundehalterhaftung der Verschuldensunabhängigen. Aber wenn du irgendwie einen Fehler gemacht hast, dann natürlich auch du. Da wären wir dann beim Verschulden. Also wenn das jetzt irgendwie fahrlässig passiert ist, zum Beispiel du hast ganz vergessen, dem Praktikanten zu sagen, dass der Hund ja übrigens bissig ist und nur mit Maulkorb rausgenommen und ausgeführt werden sollte und der beißt ihm dann den Arm, ne, dann haftet ihr halt beide quasi parallel. Also sowohl der Hundehalter einfach aus dieser Hundehalterhaftung als auch du selber als ja derjenige, der das Ganze dann quasi verschuldet hat.
Und da hat man dann im besten Fall eine Berufshaftpflicht, die das dann abdeckt?
Oder? Ja, genau. Sollte man auf jeden Fall aus dem Grund haben. Vor allem, manche haben ja auch gar keine Hundehalterhaftpflichtversicherung, gerade für eher kleinere Hunde, ne, das gibt's ja auch. Also eigentlich ist die ja in NRW zumindest für große Hunde Pflicht. Aber gerade wenn man auch mit kleinen Hunden trainiert, kann es sein, dass die Halter gar keine Haftpflichtversicherung haben. Und wenn die dann kein Geld haben und die Krankenkasse oder der Geschädigte will Geld haben, dann kommt er natürlich zu dir. Und dann ist es besser, man hat eine Haftpflichtversicherung fürs eigene Unternehmen, also eine Betriebshaftpflichtversicherung.
Ist dann ja auch nochmal ein gutes Beispiel dafür, wie wichtig das ist, auch das zu klären, ob die KundInnen auch eine Haftpflichtversicherung für ihr Tier haben.
Genau, deswegen, das würde ich immer klären und dann im Zweifel auch drauf bestehen, dass sie eine haben. Das wäre mir sonst, glaube ich, ein bisschen zu heikel.
Wie sieht es aus, auch durchaus ein aktuelles Thema, da immer mehr HundetrainerInnen das auch anbieten, das Thema Sozialkontaktstunde, wo HundetrainerInnen, sag ich mal, die Situation leiten und bewusst Hunde miteinander zusammenbringen. Wenn es dort zu Beißvorfällen kommt, wer ist denn hier in der Haftung?
Auch erstmal wieder wie immer der Hundehalter verschuldensunabhängig. Und dann muss man natürlich gucken, hat sich da vielleicht auch die Tiergefahr von einem anderen Hund mit verwirklicht? Das hatten wir auch in der anderen Folge so ein bisschen besprochen, dass der Schaden dann in gewisser Weise gemindert wird, also das, was eigentlich verlangt werden könnte, dass das so ein bisschen gedrückt wird, dadurch, dass da halt noch ein anderer Hund mitbeteiligt war. Oft gibt's so 50-50-Quoten, wenn zwei Hunde untereinander irgendwie Stress hatten. Auf der anderen Seite natürlich, wenn du irgendwie eine Situation falsch bewertet hast, dann würdest du auch mithaften, weil du in dem Moment ja quasi auch die Aufsicht über die Hunde hattest. Da muss man mal gucken, wie sieht der Einzelfall aus. Man kann natürlich auch gucken, ob man im Vertrag vielleicht mit vereinbart, unter welchen Umständen dann für so eine Situation überhaupt in welcher Höhe gehaftet wird. Mhm. Also, dass die Leute so ein bisschen, also dass denen klar ist, dass
die das Teilnehmer in gewisser... Die Teilnehmer insgesamt an so einer Stunde zum Beispiel.
Genau, ja, dass denen so ein bisschen klar ist auch, dass das in gewisser Weise natürlich auch immer mit auf eigene Gefahr passiert. Damit wird man auch nicht jegliche Haftung los. Aber dass denen halt einfach bewusst ist, da kann auch... egal wie vorsichtig man ist, immer mal was passieren, weil Hunde halt einfach Hunde sind.
Und da an dem Beispiel sieht man natürlich auch wieder, dass man wirklich auch sich lohnt, sich individuell zu beraten zu lassen, auch je nachdem, was man selbst für ein Angebot hat und was man plant, mit Mensch und Hund zu tun, da mal drüber nachzudenken.
Ja.
Wie gut man denn da schon aufgestellt ist. Ich habe noch eine etwas besondere Frage und nämlich, die hatte... Celine, glaube ich, mir hier eingereicht. Wenn ein Hund nach Anweisung der Hundetrainerin abgeleint wird, zum Beispiel zum Hundetraining, und der Hund entläuft und dabei Schäden verursacht, zum Beispiel, weil er dann jagt oder vor ein Auto läuft, etc. Wie sieht das in so einer Situation aus?
Mhm. Auch wieder so, dass grundsätzlich der Hundehalter erstmal haftet. Für das, was der Hund verursacht. Natürlich nicht für die Schäden am eigenen Hund, wenn dem jetzt dabei auch was passiert. Sondern für das, was da jetzt auf der Straße so los ist. Und wenn du die Situation auch hier dann wieder falsch eingeschätzt hast, vielleicht hättest du sehen müssen, da hinten ist irgendein Tor auf, der Hund kann entwischen oder was auch immer, dann natürlich auch du sowohl für das, was da auf der Straße los ist, als auch für im schlimmsten Fall jetzt wirklich den Verlust des Hundes, ne, wenn er da irgendwie überfahren wird oder so.
Mal ein bisschen anderes Feld, aber ich finde, das ist durchaus verwandt mit dem Hundetraining und durchaus viele Hundetrainerinnen haben ja zeitgleich auch eine kleine oder größere Hundepension. Eine Frage, die ich mir da mal häufig stelle, wie sieht das eigentlich aus, wenn ein Hund in der Zeit durch Fahrlässigkeit, sage ich jetzt mal, sich verletzt oder gegebenenfalls auch stirbt? Was können sich für Konsequenzen ergeben?
Also wenn es tatsächlich ein Verschulden gibt, dann kann man sich da schadensersatzpflichtig machen. Wenn ein Hund zum Beispiel schwer krank wird, irgendeinen Fremdkörper aufnimmt oder so und dann teuer operiert werden muss, dann kann man tatsächlich, wenn das irgendwie fahrlässig passiert ist, dafür auch haftbar gemacht werden. Wenn das jetzt natürlich irgendwas ist, wofür kein Mensch irgendwas kann, weiß nicht, irgendein Aortenabriss oder so, konnte vorher keiner feststellen, der Hund ist einfach tot umgefallen und es ist nachgewiesen, dass man dem nicht hätte retten können, auch wenn man jetzt aufgepasst hätte, was auch immer, dann natürlich nicht, ne? Dann kann ja keiner was dafür. Also dieses Verschulden ist da wirklich Voraussetzung dafür, dass die Leute halt auch dann dich in Regress nehmen können.
Ich glaube, damit haben wir, es waren jetzt natürlich ein paar Beispielfragen, aber ich glaube, der Prozess ist immer relativ ähnlich. Gerade wenn es ums Hundetraining geht, hast du jetzt ja schon einige Male gesagt, immer erst der Hundehalter und dann kann man noch weiter gucken, inwiefern da noch Ansprüche oder Verschulden bei einem selbst jetzt als Hundetrainer, Hundetrainerin liegt und dass es dann entsprechend abgewogen wird. Ist das das richtige Wort? Ja, ne?
Ja, kann man so sagen. Wobei man natürlich sagen muss, mit dem Hundehalter muss man aufpassen. Also der haftet nicht deswegen zuerst, weil der irgendwie zuerst in Anspruch genommen werden müsste und nur wenn es von dem kein Geld gibt, dann eben der andere auch in Anspruch genommen werden kann, sondern das läuft wirklich parallel. Man nimmt natürlich immer in erster Linie erstmal den Hundehalter in Anspruch, weil es leichter ist. Da muss man halt kein Verschulden nachweisen. Ne? Der ist Hundehalter, also haftet der. Aber grundsätzlich könnten die Leute auch genauso an dich herantreten. Also man muss nicht erst erfolglos versuchen, das Geld vom Hundehalter zu holen. Meistens läuft es so ab, weil es halt leichter ist, den in Anspruch zu nehmen. Aber ihr würdet quasi parallel haften, wenn dich ein Verschulden trifft.
Das heißt, wie würde das faktisch ablaufen, dass denn zwei Anzeigen gestellt werden oder wie läuft so ein Prozess überhaupt ab?
In der Regel wird man dann einfach angeschrieben. Also die Anzeige ist ja eher so ein Instrument, um was jetzt an Behörden zu melden. Also sei es jetzt Ordnungsamt, Staatsanwaltschaft und so weiter. Da geht es ja meistens um irgendwelche Sanktionen oder irgendwelche Auflagen. Wenn jetzt wirklich jemand Geld will, dann würde einfach ein Anspruchsschreiben kommen. Da werden dann die Forderungen beziffert. Da schreibt dann entweder der Geschädigte oder seine Krankenkasse oder der Patientenbesitzer quasi, wenn der Hund behandelt werden musste. Hallo, die und die Kosten sind entstanden, das hätten wir gerne. Und das kann man natürlich auch an beide parallel schicken. Also sowohl den Hundehalter als dann auch an dich, in dem Fall als Tierhüterin, weil du quasi die Obhut über den Hund hattest in dem Moment. Und man könnte euch auch beide als Gesamtschuldner verklagen. Also dass man, das nennt man so, weil dann klar ist, dass nicht beide das zahlen müssen, sondern irgendwo schon beide, aber natürlich insgesamt nur einmal. Dass nicht der Betrag X dann von beiden jeweils einmal verlangt werden kann, sondern wer das am Ende des Tages zahlt, ist egal. Aber das Geld muss halt von einem von beiden gezahlt werden.
Das klingt ja schon gar nicht mal so wenig kompliziert.
Ja.
Gerade denke ich, wenn dann auch noch die Versicherungen involviert sind, ist bestimmt ein komplizierter Vorgang. Kommunizieren die denn miteinander oder wie kann man sich das vorstellen?
Die verschiedenen Haftpflichtversicherungen untereinander?
Ja.
Weiß ich gar nicht. Also ich glaube, in der Regel läuft es eher so ab, dass die Versicherung halt sagt das und das zahlen wir. Die machen das halt oft, dass die sagen, wir nehmen hier aber ein Mitverschulden von dem und dem an. Wenn jetzt der gegnerische Hund da irgendwie vielleicht auch gepöbelt hat oder so, dann sagen die in der Höhe haften wir und das und das zahlen wir nicht. Und die andere Versicherung wird wahrscheinlich das Gleiche machen. Und da muss man halt am Ende gucken, wer zahlt jetzt noch den Rest. Im Zweifel sind es dann halt die Versicherten, die dann enttäuscht sind, weil die Versicherung nicht voll bezahlt haben. Aber dann hat man zumindest schon mal einen Großteil der Sachen vom Hals, sage ich jetzt mal.
Also auf jeden Fall spannend, da mal einen Einblick zu haben. Natürlich hoffen wir alle, dass solche Fälle nicht auftreten, aber hast jetzt ja auch schon einiges genannt, wie man sich entsprechend davor schützen kann, dass man zumindest große finanzielle Probleme damit bekommen kann. Aber auch, wie sieht das aus? Da habe ich jetzt vielleicht noch eine kleine Nachfrage. Wenn solche Fälle in der Hundeschule auftreten, kann das auch Konsequenzen für die Berufsausführung haben, dass man die Erlaubnis nach § 11, die man bekommen hat, dass die auch wieder entzogen werden kann?
Das kann passieren. Das spielt vor allem eine Rolle dann bei der Zuverlässigkeit, die ja immer geprüft wird. Wenn das natürlich Sachen sind, wo man sagt, gut, das war jetzt unvermeidbar, das passiert einfach mal, wenn Hunde untereinander raufen und konnte jetzt keiner was für, dann wird man das eher nicht annehmen. Aber wenn es natürlich in ein und derselben Hundeschule oder Hundepension oder was auch immer wieder zu Vorfällen kommt, teilweise auch zu schweren, oder Hunde da wirklich auf die Straße rennen, weil da irgendwelche Tore nicht zu sind oder was auch immer, dann können die natürlich schon irgendwann sagen, hören Sie mal, wir haben das Gefühl, Sie sind hier unzuverlässig, wir entziehen Ihnen die Erlaubnis jetzt wieder.
Okay. Das ist natürlich auch spannend zu wissen, würde es denn in dem Fall erstmal zu so einer Prüfung kommen, dass man irgendwie erstmal genau angeguckt wird oder angehört wird, oder wird einem direkt so die Erlaubnis weggenommen?
Also das ist ein bisschen so, wie wir es schon in der letzten Folge hatten, dass in der Regel erstmal ein Anhörungsschreiben kommt. Das heißt, man wird erstmal mit den Vorwürfen konfrontiert, dann kriegt man eine Frist zur Stellungnahme und dann kann man sich selber nochmal äußern, kann sagen, ja, ist jetzt nicht so optimal gelaufen, aber die und die Umstände haben dazu geführt, und dass man dann eben guckt, überdenken die ihre Einschätzung nochmal. Und dann kommt eben erst die Ordnungsverfügung, wo dann im schlimmsten Fall drinsteht, wir entziehen ihnen die Erlaubnis, oder im besten Fall eben auch nicht. Ne? Also wenn die sagen, gut, ist für uns plausibel, sie sind nicht unzuverlässig, dann passiert einem auch nichts. In aller Regel kommt immer erst ein Anhörungsschreiben.
Das ist natürlich nicht nur ein relevantes Thema bei Schäden, wie wir sie gerade eben besprochen haben, sondern auch bei Regelungen, die das Tierschutzgesetz betreffen. Was für Regelungen gibt es denn im Tierschutzgesetz, die jetzt konkret das Training und Trainingsweisen, Trainingsmittel etc. Betreffen?
Also das Tierschutzgesetz selber ist ja sehr allgemein gehalten. Da steht im Wesentlichen nur drin, dass man einem Tier keine Schmerzen, Leiden und Schäden zufügen darf ohne vernünftigen Grund. Bisschen genauer geregelt ist es in der Tierschutzhundeverordnung. Da geht es dann wirklich auch teilweise um konkrete Trainingsmethoden. Und da ist ja jetzt relativ neu in § 2 Absatz 5 geregelt, dass es verboten ist, bei der Ausbildung, bei der Erziehung oder beim Training von Hunden Stachelhalsbänder oder andere für Hunde schmerzhafte Mittel zu verwenden. Also auch solche Schlaggärten, wie das teilweise gemacht wird, oder Stromhalsbänder und so weiter. Das ist jetzt ausdrücklich verboten. Das war wohl streng genommen auch vorher schon nicht erlaubt, weil im Endeffekt Schmerzen, Leiden oder Schäden ohne vernünftigen Grund konnte man darunter eigentlich auch schon subsumieren. Mhm. Aber es ist jetzt nochmal ausdrücklich klargestellt, dass das halt gar nicht geht.
Gibt es gerade in diesem Bereich Mythen und vor allem auch Missverständnisse rund um Verbote und Verordnungen, die dir regelmäßiger über den Weg laufen?
Ja, also tatsächlich wird es zum einen teilweise einfach ignoriert. Also gerade im privaten Schutzhundesport gibt es immer mal noch, dass Leute das einfach trotzdem weiter so machen. Und so ein bisschen problematisch ist da manchmal auch die Polizei, weil je nach Bundesland, die so ein bisschen auch auf dem Trip sind, für uns gilt das ja nicht. Aber tatsächlich gilt es auch für die Polizei. Also die darf auch keine Stachelhalsbänder und andere schmerzhafte Mittel für die Ausbildung ihrer Hunde verwenden. Manche machen es tatsächlich trotzdem einfach, setzen sich darüber hinweg. Aber es ist ganz klar verboten, tatsächlich, auch für die Polizei.
Du hast jetzt ja natürlich die Mittel genannt oder das, was klarer angeordnet ist. Natürlich gibt es, und das wird sicherlich viele interessieren, auch die Frage, wie es denn mit anderen Dingen ist, die jetzt, sage ich mal, nicht so klar zu beziffern ist, wie jetzt zum Beispiel bestimmte aversive Methoden, bestimmte körperliches Auftreten gegenüber dem Hund etc. Da gibt es keine konkreten Definierungen, oder wie sieht das aus?
Nee, tatsächlich nicht. Also das ist schon das höchste der Gefühle jetzt leider, dass zumindest das mal irgendwie konkret geklärt wurde. Also dass die Sachen gar nicht gehen. Der Rest wäre tatsächlich wieder Auslegungssache im Hinblick auf diese Norm im Tierschutzgesetz, dass man ohne vernünftigen Grund keine Schmerzen leiden oder Schäden zufügen darf. Da muss man eben immer abwägen, ne? Was ist jetzt noch ein vernünftiger Grund und wo sind Schmerzen leiden oder Schäden so stark, dass man sagt, das geht halt nicht mehr. Das ist ja auch immer so ein bisschen Auslegungssache. Also der eine Trainer wird das schon super schlimm finden, wo der andere sagt, ach, das ist doch nichts, ne? Da ist man sich ja teilweise sehr uneinig. Also noch genauer ist es leider nicht konkretisiert.
Und das heißt, dann ist man hier auch wieder auf die Beurteilung der Behörden im Zweifelsfall angewiesen?
Genau, ja.
Okay. Ein Thema, was mir hier in dem Bezug auch noch in den Kopf kommt, das war so, ja, doch in den letzten 2 Jahren so ein bisschen populärer, das Thema Hundebox als Trainingstool, dass das verboten ist. Das kursierte sehr, sehr viel. Was ist dran an diesem Thema?
Also das ist tatsächlich so. Die Hundebox, die hat ja irgendwie so einen richtigen Boom erlebt. Ich glaube auch so ein bisschen, weil das ja auch im Fernsehen in so Hundetrainersendungen und so immer mal wieder propagiert wird und weil es da auch ganz viele Hersteller gibt, die jetzt da besonders schicke Sachen auch irgendwie auf den Markt bringen, was dann irgendwie besonders elegant sich da in die Einrichtung einfügen soll und so. Unterm Strich ist es tatsächlich verboten. Also diese Hundeboxen, die sind nur erlaubt, wenn das wirklich kurzfristig zum Beispiel zum Transport im Auto oder so notwendig ist. Aber dieses zum Beispiel über Nacht da einsperren, gerade auch bei Welpen, damit die nicht so rumlaufen und irgendwo Pipi machen oder so, das ist tatsächlich einfach verboten. Also da gibt es mittlerweile auch Rechtsprechung zu, wo die Gerichte ganz klar gesagt haben, das geht so nicht. Also man darf den Hund nicht zu Trainingszwecken einfach in eine Box sperren und schon gar nicht länger als jetzt einfach mal ein paar Minuten.
Eine häufige Argumentation ist ja bei dem Thema, dass das auch mitunter zum Schutz des Hundes gemacht wird. Jetzt zum Beispiel, wenn auf Veranstaltungen, um den Hund ein bisschen abzuschützen vor der Lautstärke etc., um ihm einen Ruheort zu geben, wenn man das zum Beispiel sogar aufgebaut hat als einen Ruheort etc. Gibt es Grenzen, in denen das noch, ich sag mal, erlaubt ist, zum Beispiel indem Türen aufgelassen werden?
Ja, also wenn die Tür offen ist, klar, dann ist es ja auch eine super Sache. Dann ist es ja im Endeffekt wie ein geschützteres Körbchen. Wenn der Hund da selber rein und raus kann, dann ist es prima. Aber sobald er da drin eingesperrt wird, ist es tatsächlich verboten. Also da gibt's auch keine Ausnahmen, dass man sagt, ja, das war jetzt auch eine Veranstaltung. Wenn die Veranstaltung sich nicht eignet für den konkreten Hund und der nicht zur Ruhe kommen kann, wenn man ihn nicht einsperrt, dann darf er da halt nicht mit hin. Also ich war auch letztes Jahr auf einer Veranstaltung und da hat das Veterinäramt auch wirklich darauf geachtet, dass da keine Hunde in Boxen eingesperrt sind, weil das eben so viele Leute machen und auch für ganz normal halten.
Okay, das heißt, kein Gerücht, hier ist auf jeden Fall was dran, dass das verboten ist und du sagst, es gibt auch aktuelle Rechtsprechung schon zu dem Thema. Mhm. Das heißt, hier sollte man sich genau informieren.
Ja, auf jeden Fall.
Okay, wir haben in der ersten Folge auch einiges rund um Thema Listenhunde und gefährliche Hunde besprochen. Natürlich hauptsächlich aus HalterInnensicht, aber das ist natürlich auch relevant für TrainerInnen, denn es kommt nicht selten vor, dass Menschen mit entsprechenden Hunden auch ins Hundetraining oder in die Verhaltensberatung kommen oder insbesondere Personen mit Hunden, die, ich sag mal, ein gewisses Kaliber mitbringen oder verhaltenskreativ oder wie auch immer, es gibt da die schönsten Begriffe für sind, im Hundetraining zu finden sind. Gibt es für den Umgang mit solchen Hunden und vor allem solchen, die offiziell eingestuft sind, zum Beispiel als gefährliche Hunde, besondere Auflagen auch im Umgang im Hundetraining für die HundetrainerInnen?
Ja, vor allem, wenn die eben in irgendeiner Form in die Öffentlichkeit sollen, die Hunde. Also sagen wir mal, alles auf dem eigenen Trainingsgelände macht, ohne Menschenkontakt, ohne Hundekontakt, ist die eine Sache. Aber spätestens, wenn der Hund ausgeführt werden soll, dann gelten eben wieder ähnliche Auflagen wie für den Hundehalter. Und zwar braucht man dann die erforderliche Sachkunde für gefährliche Hunde, die man beim Veterinäramt nachweisen muss. Man braucht die Zuverlässigkeit und so weiter. Eigentlich alles, was auch den Hundehalter betrifft. Und ja, sonst darf man den Hund tatsächlich nicht ausführen. Und Auflagen wie zum Beispiel Maulkorb und Leine haben gefährliche Hunde ja in aller Regel, muss natürlich dann auch drauf.
Das heißt, nur den Paragraph 11 zu haben, reicht dafür im Zweifelsfall gar nicht aus, ja?
Genau, also man kann ja auch Hundetrainer sein und dann nur, ich sag mal, nicht gefährliche Hunde trainieren. Also die erforderliche Sachkunde für gefährliche Hunde, die bräuchte man quasi obendrauf.
Wie sieht das aus, wenn Hunde zum Beispiel eine Maulkorb- oder Leinenpflicht auferlegt bekommen haben, beziehungsweise die HalterInnen? Darf das während des Trainings abgenommen werden, zum Beispiel in einem geschützten Raum?
In einem geschützten Raum, ja, weil es einen dann ja im schlimmsten Fall selber erwischt. Draußen, beziehungsweise im Kontakt mit anderen Tieren und Menschen, nicht. Also was man natürlich prüfen kann, ist, hat der Hund gegebenenfalls eine Maulkorb- und Leinenbefreiung. Da muss man aber dann trotzdem immer darauf achten, dass die in aller Regel personenspezifisch gilt. Also nur weil jetzt zum Beispiel der Halter mit dem Hund ohne Maulkorb und Leine raus darf, nach bestandenem Wesenstest, heißt das nicht, dass auch der Hundetrainer das darf. Also dann müsste man es quasi so handhaben, dass der Halter, der diese Erlaubnis hat, den Hund führt und der Hundetrainer quasi begleitend mitkommt.
Ich habe hier noch eine spezielle Frage, gerade auch zu diesem Thema von einer Trainerin, die sich genau mit diesem Thema auseinandergesetzt hatte und die mal die Frage, Rückfrage gestellt hat beim Wettamt in NRW wegen Maulkorb abnehmen und da die Aussage bekommen, dass sie das darf, aber nicht wegen dem Elfer, sondern weil sie den Jagdschein besitzt. Kannst du das irgendwie erläutern, was dahinter steckt?
Also prinzipiell gibt's so eine Regelung gar nicht. Das Einzige, was es gibt, was mit dem Jagdschein zusammenhängt, ist tatsächlich, dass für Leute mit Jagdschein vermutet wird, dass die Sachkunde haben. Also da müsste quasi ein Jäger nicht nochmal extra diesen Sachkundenachweis beim Wettamt machen. Aber mit der Maulkorbpflicht hat das eigentlich nichts zu tun. Also das kann, wenn dann nur eine Ermessensentscheidung vom Veterinäramt gewesen sein, dass die gesagt haben, ja, für uns ist das so in Ordnung, aber gesetzlich ist das eigentlich so nicht vorgesehen.
Und in diesem Zusammenhang vielleicht auch noch mal zur Erläuterung, es gibt ja Sachverständige, da haben wir auch in der ersten Folge schon ein bisschen drüber gesprochen, aber vielleicht um das nochmal zu erläutern, es gibt da gerade in NRW Sachverständige nach § 2 Absatz 2 Satz 2 DVO Landeshundegesetz NRW, habe ich mir so schön aufgeschrieben. Und warum ist das im Zusammenhang mit Listenhunden in NRW so wichtig? Und wie wird man Sachverständige in diesem Bereich? Das ist natürlich für Hundeprofis relativ interessant.
Also erstmal zur Frage, warum das für Listenhunde wichtig ist. Für die gefährlichen Hunde, also diese Kategorie 1 Hunde, wie man das umgangssprachlich auch gerne mal sagt, ist es gar nicht so relevant, weil da muss der Sachverständige tatsächlich immer vom Veterinäramt sein. Also das kann man woanders quasi gar nicht machen. Für Hunde bestimmter Rassen kann es anders sein. Für die ist es gegebenenfalls relevant. Und Sachverständiger wird man quasi, indem das anerkannt wird, durch das Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz. Da muss man quasi einen Antrag stellen, muss da dann selbst wiederum eine Sachkundeprüfung ablegen und auch wieder eine Zuverlässigkeit nachweisen. Also eigentlich beißt sich die Katze da so ein bisschen in den Schwanz. Wir haben jetzt quasi die gleichen Voraussetzungen wieder, nur jetzt auf einer Ebene höher. Genau, und ja, dann wird die Erlaubnis erteilt, beziehungsweise nicht die Erlaubnis, sondern die Anerkennung so als Sachverständiger durch dieses Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz.
Und zu was genau ist man dann befugt? Oder was für Aufgaben werden einem dann zugetragen mitunter?
Das kommt so ein bisschen drauf an. Also zum Beispiel fällen die dann diese Entscheidungen für § 10 Absatz 3 und § 11 Absatz 3 des Landeshundegesetzes. Genau, das sind zum Beispiel die Hunde bestimmter Rassen, über die wir gesprochen haben, die dürfen dann dafür den Sachkundenachweis erteilen. Für die Hunde gefährlicher Rassen, haben wir ja vorhin schon besprochen, gilt das nicht. Das muss der Amtsveterinär machen. Und § 11 Absatz 3, das ist große Hunde. Also da braucht man ja auch einen Sachkundenachweis. Der darf dann auch durch diese Leute abgenommen werden. Für die gefährlichen Hunde bleibt es, wie gesagt, beim Veterinäramt. Für die anderen beiden kann das dann auch ein solcher Sachverständiger machen.
Ist das in anderen Bundesländern auch ähnlich geregelt?
Das ist relativ ähnlich. je nach Bundesland geregelt. Also klar, da macht jeder so ein bisschen sein eigenes Ding. Aber ich glaube, das ist so der übliche Weg, sage ich jetzt mal. Auch diese Abstufung zwischen nicht ganz so gefährlichen Hunden und super gefährlichen Hunden, dass das dann einer direkt von der Behörde machen muss.
Und wie man Sachverständiger für die Behörden wird, ist es auch das auch ähnlich geregelt in den
Unterschieden? Ja, gehe ich von aus. Also werden wahrscheinlich verschiedene Ämter sein, je nach Region, die dafür zuständig sind. Aber im Grunde wird es immer darauf hinauslaufen, dass man eine Sachkunde, bestimmte Kenntnisse und eben die erforderliche Zuverlässigkeit braucht. Also dass das jetzt nicht jemand macht, der irgendwie 10-fach vorbestraft ist oder so.
Das heißt, wenn man sich dafür interessiert, das zu werden oder das zu machen, weil man da Lust drauf hat, dann kann man sich auch bei den Wettämtern informieren oder wer ist der richtige
Ansprechpartner? Genau, also die können da auf jeden Fall einen Ansprechpartner nennen, wer das dann im jeweiligen Bezirk macht. Beziehungsweise manche habe ich gesehen, die haben es auch auf der Webseite von der Stadt stehen. Also ich denke, im Internet findet man da, wenn man nach seinem eigenen Bereich sucht, auch was. Aber sonst, klar, bei dem Veterinäramt, die arbeiten ja alle miteinander, dürfte das auch kein Problem sein. Ordnungsamt kann bestimmt auch was dazu sagen. Einfach mal bei der Stadt allgemein vielleicht auch nachfragen.
Okay, also falls euch das interessiert, ich glaube, viele sind sich vielleicht gerade, wenn sie jetzt noch nicht die ganz alte Hasen im Beruf sind, gar nicht so bewusst, dass es das vielleicht gibt und solche Optionen, gerade auch wenn man sich interessiert für die Arbeit mit entsprechenden Hunden oder schon länger dabei ist, dass das eine Option ist, dass man sowas auch machen kann als Hundetrainerin. Mhm. Ein kleiner Exkurs, wir haben am Anfang über Pflegestellen gesprochen und ich finde das Thema, gerade wenn wir über Hundeberufe, HundetrainerInnen sprechen, gar nicht so unwichtig aus rechtlicher Betrachtung, weil, wie gesagt, sehr, sehr viele HundetrainerInnen in Ausbildung das sehr, sehr gerne machen, weil sie Zeit dafür haben, weil sie auch gleichzeitig mit den Hunden ein bisschen lernen, unterschiedlichen Umgang mit unterschiedlichen Hunden zu bekommen, weil sie sich aber auch engagieren wollen im Tierschutz und da weiterhelfen wollen. Da kommt doch vieles zusammen. Und daher habe ich ein paar Fragen an dich, was so ein bisschen rechtliche Gegebenheiten daran knüpft. Wir haben ja schon am Anfang gesprochen, dass es dafür jetzt nicht Vorschriften gibt, was man dafür vorweisen muss. Aber wenn man von Tierschutz spricht, dann gibt es da ja doch einige Bestimmungen, die zu beachten sind. Und eine oder einige betreffen ja auch so die Einführung gerade von Hunden aus dem Ausland. Was darf man da eigentlich und was muss man beachten, wenn man Hunde, so hart es klingt, aus dem Ausland importiert?
Also grundsätzlich, um nochmal auf die gefährlichen Hunde zurückzukommen, die dürfen nicht eingeführt werden. Mhm. Also da gibt es tatsächlich ein Verbot. Das gilt wirklich für die Hunde, die jetzt als gefährlich gelistet sind. Das heißt American Staffordshire Terrier, Pitbull, Bull Terrier und Staffordshire Bull Terrier. Die dürfen gar nicht einreisen. Bei den Hunden bestimmter Rassen ist es so ein bisschen kompliziert. Da richtet sich das nach den Vorschriften des Bundeslandes, in dem der Hund dann gehalten werden soll, ob das erlaubt ist oder nicht. Also da muss man so ein bisschen gucken. Aber diese vier Rassen, die dürfen gar nicht nach Deutschland einfliegen quasi. Und auch nicht die Kreuzungen. Also Mischlinge auch schwierig. Da hat man dann ganz schnell Probleme. Ansonsten Impfschutz ist natürlich wichtig. Also der Tollwutimpfschutz. Gerade Welpen, die müssen dann auch ein gewisses Alter haben, damit dieser Impfschutz überhaupt passt. Die dürfen wenn die aus der EU oder aus einem gelisteten Drittland einreisen, frühestens im Alter von 15 Wochen einreisen, weil die ja nach 12 Wochen nochmal eine Tollwutimpfung kriegen und dann rechnet man nochmal 21 Tage drauf für die Ausbildung des Impfschutzes. Und bei nicht gelisteten Drittländern braucht man zusätzlich immer noch zu diesem Tollwutimpfschutz, also zu der Impfung selber, einen Antikörper-Titer-Test als Nachweis. Und um das Ganze nachzuweisen, braucht man diesen EU-Heimtierpass, das ist dieser blaue, plus Mikrochip, damit natürlich auch klar ist, ist das jetzt genau der Hund. Also ich habe das so oft, dass Leute sich irgendwie Welpen aus dem Ausland mitbringen und die werden dann beschlagnahmt und erstmal in Quarantäne gesteckt. Das ist natürlich eine Vollkatastrophe, gerade wenn es Welpen sind, weil die dann halt diese besonders empfindliche Zeit einfach wochenlang in Quarantäne da in irgendeinem Tierheim verbringen müssen. Das passiert tatsächlich super oft, entweder weil es gar keinen Tollwutimpfschutz gibt oder halt nicht darauf geachtet wird, dass je nach Land auch wirklich dieser Antikörper-Titer noch zusätzlich gebraucht wird.
Und wie sieht es aus so mit der vertraglichen Absicherung mit den Tierschutzorganisationen? und der Frage, wer ist eigentlich zuständig und wer zahlt? Sollte man sich da auch vertraglich absichern? Wir haben in der ersten Folge und hier auch sehr, sehr viel über Verträge gesprochen. Ist ja häufig auch bei Pflegestellen so ein Thema, das geht so ein bisschen unter, weil natürlich die Not der Hunde immer so ein bisschen im Vordergrund steht. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass das mit sehr viel Ärger verbunden sein kann.
Ja, eben. Also ich bin ja ein Fan von vertraglichen Absicherungen. ja, wäre schlimm, wenn es bei meinem Job anders wäre. Aber das sollte man auf jeden Fall machen. Also da gibt es ja einfach so viel zu regeln und zu klären. Wenn man da sagt, wir machen einfach mal und gucken, finde ich das schon ziemlich riskant. Also es fängt ja bei den Kosten schon an für Transport, Unterbringung, was sonst noch alles anfällt. Dann gegebenenfalls auch Haftungsfragen. Dann wer kann wann wie den Hund zurückverlangen oder vermitteln? Wer entscheidet überhaupt, wo kommt der Hund jetzt hin? Kann die Pflegestelle das entscheiden? Darf die die Leute aussuchen? Darf die vielleicht zumindest auch schon mal eine Vorauswahl treffen? Was für ein Mitspracherecht hat der Verein? Soll die Pflegestelle vielleicht auch grundsätzlich die Option haben, den Hund selber zu übernehmen? Oder ist es alles vereinsseitig zu regeln? Also da gibt's so viel, was man eigentlich regeln sollte. Da würde ich auf gar keinen Fall sagen, ja, wir gucken einfach mal, wie es läuft.
Ja, ja. Wir sind auch so langsam am Ende mit diesem zweiten Teil. Ich habe noch ein Themenfeld mitgebracht, das ich so super relevant finde. Und gerade für uns, ich sag mal, du bist ja auch so super viel auf Social Media unterwegs, machst da tolle Sachen, wir ja auch. Und auch Podcast ist ja was in der Öffentlichkeit. Und generell als Hundetrainerin steht man doch ziemlich schnell in der Öffentlichkeit, selbst wenn es nur die eigene Außendarstellung, Website, Google und Co. sind. Und da ergeben sich auch, finde ich, viele Konfliktbereiche und viele Fragen. Die erste davon vielleicht, weil es mir doch in der Szene auch manchmal relativ selbstverständlich vorkommt, denn Hundetraining ist ja auch etwas, wo es viel zum Zeigen gibt und viele geben auch gerne Einblicke in ihre Arbeit und verwenden dann mitunter auch Videos von ihren Kundinnen und vor allem deren Hunden. Mhm. Ist das etwas, was man grundsätzlich machen darf, also zum Beispiel die Hunde? Ne, bei Menschen wissen wir klar, dürfen wir nicht einfach veröffentlichen, ohne dass die da zugestimmt haben. Aber wie sieht das mit den Hunden aus? Oder muss ich da vorher immer fragen?
Also ich persönlich würde es vorher abklären. Grundsätzlich ist es aber tatsächlich so, dass Aufnahmen, die man selber von einem fremden Hund gemacht hat, wenn der Halter nicht mit drauf ist und auch nicht irgendwie erkennbar ist, wessen Hund das jetzt vielleicht ist, dass es da jetzt nicht irgendwie, ich sag mal, so eine Art Persönlichkeitsrecht vom Hund gibt oder so, bei dem der Halter dann irgendwie sagen könnte, ja, ich möchte nicht, dass mein Hund da zu sehen ist. Man muss halt immer so ein bisschen gucken. Also sobald das individualisierbar ist, kann das natürlich datenschutzrechtlich so ein bisschen problematisch sein. Gerade wenn man vielleicht irgendwie Probleme beim Ordnungsamt oder so auch befürchten muss. Und dann könnten die sehen, ach, das ist doch der Hund, wo wir letztens die Meldung hatten, dass der da immer die kleinen Hunde in der Nachbarschaft angeht. Und dann sieht man genau dieses Verhalten auf dem Video nochmal bestätigt. Das ist natürlich dann doof. Also ich würde so ein bisschen aufpassen, dass es nicht individualisierbar ist, beziehungsweise, um es ein bisschen zu vereinfachen, halt einfach die Kundin fragen. Ne? Das ist ja sowieso eigentlich, denke ich mal, der elegantere Weg, weil man will ja auch, dass die Leute zufrieden sind, unabhängig davon, wie es jetzt rechtlich aussieht. Ich würde vorher fragen, aber grundsätzlich rechtlich ist es so, fremdes Eigentum kann man fotografieren, kann das auch hochladen, kann halt, wenn dann datenschutzrechtlich so ein bisschen schwierig werden, wenn die Halter individualisierbar sind und da irgendwie Probleme kriegen könnten. Und fremde Aufnahmen darf man natürlich nicht einfach verwenden. Also wenn jetzt zum Beispiel der Hundehalter da irgendwas mitbringt und sagt, hier so verhält er sich bei uns zu Hause, dann ist es natürlich seine Aufnahme, dann hat er da auch ein Urheberrecht dran. Und dann dürfte man die jetzt nicht einfach zum Beispiel so als Vorher-Nachher-Vergleich dann mit einem eigenen Video zusammen hochladen, ohne dass man den gefragt hat.
Ich habe durchaus schon mal mitbekommen, dass HundetrainerInnen in ihren Verträgen grundsätzlich darüber informiert haben, dass bei ihnen ein Training gefilmt wird und dass man sich mit Vertragsabschluss oder mit Teilnahme an deren Training damit einverstanden erklärt, dass solche Videoaufnahmen generell veröffentlicht werden dürfen. Ist das etwas, das man machen kann oder ist das so ein bisschen grenzwertig?
Wahrscheinlich eher so ein bisschen grenzwertig, weil das würde man ja in Form von AGB machen, also nicht individualvertraglich vereinbaren, sondern in so einem vorformulierten Vertragstext. Da sind halt die Anforderungen immer relativ hoch. Da müsste man zum Beispiel gucken, ist es jetzt für die Gegenseite, kann das irgendwie eine überraschende Klausel sein? Und ich weiß nicht, ob ich es drauf anlegen würde, Weil ich könnte mir schon vorstellen, dass Leute sagen, naja, für mich war das jetzt schon irgendwie überraschend, dass nur weil ich dann Hundetraining mache, mein Hund jetzt auf Social Media viral geht, wie er da sich verhält wie die Axt im Walde. Ich glaube, ich würde zur Sicherheit mir das entweder separat nochmal unterschreiben lassen oder halt nochmal mit den Leuten drüber sprechen, irgendwie, dass man es schon nochmal angesprochen hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vor Gericht durchgeht, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht nicht durchgeht, weil es jetzt nicht so ganz klar und typisch ist, dass man damit rechnen muss, wenn man Hundetraining macht. Also um ganz sicher zu gehen, auch einfach um da persönlichen Stress und Ärger zu vermeiden, würde ich es, glaube ich, einfach transparent kommunizieren, dass die Leute vorher Bescheid wissen.
Ja, und ihnen vielleicht auch eben die Option lassen, dass sie es nicht okay finden, ne? Weil genau, das denke ich auch, man möchte ja auch glückliche Kundinnen haben. Und gerade im Hundetraining, das kriege ich ja an allen Ecken mit, das ist so ein persönliches Thema. Und wenn man sich da so verletzlich mitunter auch zeigt, dann ist das für viele ja auch sicherlich eher so eine unangenehme Geschichte. Und wenn sie sich dann noch wiedersehen auf Social Media, kann das ja mitunter auch nicht nur zu Unzufriedenheit führen, ne?
Sondern ja, total. Zumal man ja auch immer nicht vergessen darf, wie viel Hate man teilweise auch unter Videos kriegt. Gerade wenn man dann irgendwie da einen Hund zeigt, der vielleicht sich nicht so optimal verhält. Da weiß ja dann jeder direkt alles besser, sagt dann, ja, den Leuten sollte man den Hund direkt wegnehmen. Das muss man halt auch wollen. Ja, total. Ne? Also ich würde den Leuten auch noch die Option geben, dass das eben nicht automatisch passiert, nur weil die bei mir ein Training in Anspruch nehmen. Weil das kann natürlich im schlimmsten Fall auch dazu führen, dass die sich sonst gar nicht mehr trauen, mit einem schwierigen Hund einen Trainer aufzusuchen. Also ich glaube, ich würde da immer das persönliche Gespräch einmal suchen.
Das denke ich auch. Wie sieht das eigentlich aus? Jetzt mal ein bisschen die andere Seite. HundetrainerInnen, die geben ja auch an ihre Kundinnen durchaus einiges an Material weiter, zum Beispiel Videos, Handouts etc. Und dann wird das kopiert und weitergegeben. Ist das etwas, wogegen man sich schützen kann?
Ja, also gerade Videos, Fotos und so weiter unterliegen ja sowieso dem Urheberrecht. Das hatten wir ja vorhin schon. Da kann man natürlich, wenn das einfach verwendet wird, eine Unterlassung einfordern, also dass man die einmal anschreibt und sagt, hier bitte unterlassen. Quasi auch unter Androhung einer Vertragsstrafe sich dann quasi unterschreiben lassen, dass das quasi nicht mehr passiert. Im schlimmsten Fall tatsächlich, wenn das dann nicht offline genommen wird, dann auch wirklich eine einstweilige Verfügung bei Gericht beantragen, dass das halt nicht mehr gemacht wird. Oder eben auf Unterlassung klagen. Je nachdem, also da hat man auf jeden Fall rechtliche Möglichkeiten, weil dann einfach gegen das Urheberrecht verstoßen wird.
Das heißt, man kann sich da ruhig auch trauen, den Weg zu gehen. Ist das etwas, sage ich mal, das ist ja auch mit Kosten verbunden, wenn man sich anwaltliche Beratung einholt. Und viele sagen dann, boah, ja, da hat jetzt jemand das geteilt. Oder im Worst Case sogar vielleicht ein Trainerkollege, eine Trainerkollegin einfach die eigenen Materialien genommen und die irgendwie, ob das Texte, Bilder, Videos sind und die auf der eigenen Website veröffentlicht und so weiter. Und dann überlegt man sich, gehe ich jetzt wirklich den Schritt zum Anwalt oder schadet mir das wirklich so sehr oder mache ich es nicht? Mit was für Kosten ist das verbunden, wenn man so einen Prozess anstößt?
Das ist ganz unterschiedlich. Also es hängt zum einen schon davon ab, wie der Anwalt abrechnet, also ob der das jetzt nach RVG, also Streitwert, abhängig macht, ob das Ganze überhaupt dann vor Gericht geht oder ob zum Beispiel ein Brief reicht. Also ganz oft ist es ja so, man schreibt die einmal an und sagt, hey, das geht so nicht. Wenn sie das nicht wegmachen, dann verklagen wir sie und dann ist die Sache gegessen. Dann ist es natürlich wesentlich günstiger. Ja, also das kann man so pauschal gar nicht sagen. Das kommt auch so ein bisschen noch drauf an, wie hoch jetzt vielleicht der finanzielle Schaden tatsächlich ist, der einem dadurch entstehen könnte. Gerade wenn man sagt, man berechnet das streitwertabhängig oder die Gerichtsgebühren zum Beispiel, die sind ja immer streitwertabhängig. Und wenn da wirklich irgendwie ein Schaden in Höhe von, was weiß ich, zigtausend Euro entstanden ist dadurch, dass ja jemand so ein ganz besonderes, weiß ich nicht, Konzept geklaut hat, sage ich jetzt mal, dann ist es natürlich ein anderer Streitwert, als wenn man einfach sagt, ja, hier, der hat mein Hundefoto genommen, mit dem jetzt vielleicht gar nicht so viel zusammenhängt.
Was genau bedeutet streitwertabhängig?
Also man guckt immer so ein bisschen, was ist der finanzielle Wert von dieser Angelegenheit. Wenn man jetzt sagt, mir ist durch das Verhalten von der Gegenseite ein Schaden entstanden in Höhe von 20.000 Euro, dann wären quasi die 20.000 Euro der Streitwert. Oder wenn wir jetzt sagen, mal ganz vereinfacht gesagt, es geht um einen Hundekauf, der Hund hat 2.000 Euro gekostet, der ist irgendwie, weiß ich nicht, schwer krank, Kaufpreis soll gemindert werden, wir hatten es ja in der letzten Folge so ein bisschen, soll vielleicht um 1.000 Euro gemindert werden, dann wäre quasi der Streitwert 1.000 Euro Das sind so die, wie sich die Streitwerte zusammensetzen. Und dann gibt's halt im Gesetz so Tabellen, wo man dann guckt, bei welchem Streitwert kann man welche Gebühr berechnen. Und das machen vor allem Gerichte, aber die Anwälte orientieren sich da häufig auch dran. Und deswegen, um je mehr es geht, desto höher sind dann am Ende auch meistens die Kosten, die entstehen.
Okay, das heißt, wenn jetzt zum Beispiel ein Hundetrainer, eine Hundetrainerin hat beispielsweise ein Webinar aufgenommen und das wurde unerlaubterweise verbreitet, öffentlich gestellt, auf YouTube zum Beispiel. Und da ist für die Person schon ein Schaden entstanden. Das heißt, da wird dann dran bemessen, was die selbst für den Anwalt bezahlt und was sie einfordert von der Gegenseite sozusagen.
Genau, ja.
Und wenn man gewinnt, zahlt man dann auch den eigenen Anwalt mit eigentlich oder macht das die Gegenseite oder ist es auch individuell?
Ist auch so ein bisschen individuell, weil nicht alle Anwälte streitwertabhängig abrechnen. Mhm. Also man kann zum Beispiel auch ein Pauschalhonorar machen, das dann über oder unter diesem Wert liegt. Aber bis zu dieser streitwertabhängigen Kostenhöhe, wenn man wirklich komplett gewinnt, muss meistens, im Arbeitsrecht ist es ein bisschen anders, aber darum soll es ja hier nicht gehen, muss dann meistens der Verlierer alles zahlen. Man muss aber so ein bisschen gucken, ganz, ganz oft einigt man sich in den Fällen vor Gericht auch einfach, dass man sagt, okay, wir einigen uns drauf, das und das wird jetzt gemacht, ich zahle die und die Summe und dafür ist alles erledigt oder so. Da ist es dann in aller Regel so, dass man sich auch irgendwie über die Anwaltskosten einigt. Also dass man zum Beispiel sagt, jeder zahlt seine Anwaltskosten selber. Das kann man relativ individuell dann mitvereinbaren.
Ist ja auch häufig was, wo die allermeisten gar nicht so wirklich drüber Bescheid wissen, weil die allermeisten das scheuen, weil irgendwie ist gesamtgesellschaftlich doch bei allen, sage ich mal, immer Rechtsstreite immer mit unfassbar hohen Summen verbunden, die jeder sofort sagt, nee, ist es mir nicht wert. Aber da kann man sich sicherlich auch vorab beraten lassen, ob es das wert ist oder nicht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich biete ja sowieso auch eine erste kostenlose Einschätzung per E-Mail schon mal an. Da kann man schon mal gucken, wie hoch wären da vielleicht vorsichtig die Kosten. Man muss natürlich immer gucken, wenn sich dann der Erstberatung ergibt, ist es doch viel aufwendiger oder so, kann es nochmal anders sein. Aber manchmal kann man schon eine erste Einschätzung abgeben. Auch könnte das hier überhaupt Sinn machen oder ist das ein Fall, wo es gar keinen Sinn ergibt, da jetzt einen Anwalt zu konsultieren oder so. Und spätestens in der Erstberatung, wenn man das möchte, kann man sich natürlich auch Kosten erörtern lassen, beziehungsweise häufig auch eine feste Vergütungsvereinbarung aushandeln, dass man einfach sagt, so und so viel würde man quasi dann sich darauf einigen, soll der Fall kosten insgesamt, das wäre dann Pauschalhonorar, dass man von Anfang an weiß, so teuer wird's. Also das kann man alles im Rahmen der Beratung dann mit dem Anwalt besprechen. Man muss jetzt nicht erst das ganze Verfahren durchziehen und dann am Ende erschrocken feststellen, so und so hoch ist jetzt auf einmal die Rechnung. Von daher einfach immer von Anfang an fragen. Und dann kann man das eigentlich auch immer ganz gut klären. Und dann kann man immer noch gucken, lohnt sich das für mich? Oder ist es mir den Stress und die Kosten vielleicht am Ende des Tages gar nicht wert?
Eine andere Frage noch zum Thema Öffentlichkeit ist für viele auch das Thema Rezensionen. Gerade auf Google oder anderen Bewertungsplattformen. Wenn man da welche bekommt, die vielleicht nicht so gut sind oder die sogar vielleicht sehr rufschädigend sind und die die man als ungerechtfertigt empfindet. Kann man sich dagegen auf rechtlichem Wege wehren? Kann man sowas löschen lassen? Kann man auch, wenn etwas wirklich böse rufschädigend ist, den Personen hinterhergehen? Was für Möglichkeiten hat man?
Also häufig ja. Man muss halt immer so ein bisschen gucken. Meinungsfreiheit ist ja erstmal ein Ding. Also solange es wirklich eher eine Meinung ist, ist es manchmal so ein bisschen schwierig. Wenn da aber Tatsachenbehauptungen auch mit einfließen, manchmal ist die Grenze ja so ein bisschen fließend tatsächlich, dann kann man natürlich gucken, ist es jetzt hier wahr, was behauptet wird oder nicht. Wenn da jetzt jemand unwahre Dinge behauptet, dann kann man natürlich dafür sorgen, dass es wieder rausgenommen wird. Wenn da jetzt irgendwie jemand nur schreibt, ja, ich habe mich da schlecht beraten gefühlt oder so, dann wird es natürlich schwierig, weil der kann sich ja erstmal fühlen, wie er das möchte. Was man natürlich auch immer so ein bisschen prüfen kann, ist es jetzt jemand, der überhaupt da war? Also ist es überhaupt ein Kunde von einem gewesen? Anwälte haben das zum Beispiel öfter mal, dass dann die Gegenseite irgendwie einen Stern gibt ja. Und sich denkt, hey, das ist eigentlich ein super Kompliment, aber er zieht den Schnitt natürlich trotzdem runter. Sowas kann man dann meistens auch löschen lassen. Also zum Beispiel bei Google kann man dann Überprüfung beantragen und in Fällen, wo es dann halt wirklich so ist, dass das gar nicht, dass der gar nicht Kunde bei einem war, wird das dann in aller Regel auch rausgenommen.
Muss man auch sagen, gibt's ja auch leider durchaus auch, dass Konkurrenz gerne mal versucht, auf solche Wege die Aufmerksamkeit auf sich selbst zu lenken und von den anderen weg, dass man sowas dann auch nachgeht. Ist das was, was man selbst auch irgendwie, ich meine, ich bleib jetzt mal bei Google, das ist so, glaube ich, für die meisten Hundetrainerinnen das Beste. Hast du da Erfahrung mit, ob man das alles selbst machen kann oder ob man da wirklich anwaltliche Unterstützung für braucht?
Also man kann das versuchen, es ist manchmal so ein bisschen schwierig. Also es gibt so ein paar konkrete Texte, auf die reagiert Google ganz gut. Man muss da meistens so ein bisschen Rechtsprechung tatsächlich auch zitieren, weil sonst lehnen die sich das gar nicht groß durch. Mhm. Das ist immer schon mal so eine Hürde, die man nimmt, dass die merken, okay, da hat jemand so ein bisschen sich schon mal schlau gemacht und kennt seine Rechte und sagt nicht einfach nur, ich will nicht, dass das da so steht. Ist so ein bisschen schwierig und klappt auch nicht immer. Also wenn man es wirklich ganz sicher haben will, macht es wahrscheinlich Sinn, sich da beraten zu lassen. Vor allem, wenn man sagt, man will vielleicht im zweiten Schritt auch noch gegen denjenigen vorgehen. Also gerade wenn das jetzt wirklich irgendwie ein Konkurrent war oder so, kann man da natürlich auch wieder Unterlassung fordern und gegebenenfalls Schadensersatz, unabhängig von der Rezension. Ne? Dann könnte man natürlich auch gucken, irgendwie einen Anwalt, der direkt beides erledigt, also einmal diese Rezension löschen lässt. Soweit es halt klappt, muss Google natürlich mitspielen und zum anderen auch die Gegenseite nochmal ausfordert, das in Zukunft zu unterlassen und da gegebenenfalls auch Schadensersatz geltend macht.
Okay. Natürlich auch gut zu wissen. Und im Zweifel muss man da ja nicht alleine durch, weil ich glaube, sowas kann einem auch wirklich richtig Bauchschmerzen bereiten, ne? Also wenn es da jemand auf einen abgesehen hat. Es fühlt sich nicht gut an.
Voll. Vor allem, wenn da jemand richtig übel drauf ist, dann hinterlässt er ja auch oftmals nicht nur eine Bewertung und dann reißt er schnell mal den Schnitt runter. Und wenn dann irgendwie, weiß nicht, es im Umkreis 20 Hundetrainer gibt und einer davon hat halt irgendwie 2,5 Sterne, dann wird man sich halt überlegen, gehe ich da hin?
Ja.
Das ist halt super gefährlich, ne? Also wenn da wirklich jemand auf einen abgesehen hat, ist schnell mal so ein Unternehmen ruiniert.
Ja, dann lohnt es sich vielleicht, bevor man wirklich Nächte über Nächte da alleine mit verbringt, ja, sich Hilfe zu holen und da mal so ein bisschen zu fragen, was seine Möglichkeiten sind. Das denke ich auch. Das letzte Thema dazu knüpft ja auch so ein bisschen an. Wenn man im Internet unterwegs ist, dann ist man auch nicht fern von Beleidigung, Bedrohung, übler Nachrede und so weiter und so fort. Das sind natürlich viele Begriffe. Kannst du die uns mal so ein bisschen auseinander dividieren, wann etwas, was es auch eben gerade zum Beispiel genannt, rufschädigend ist, wann etwas eine Verleumdung ist. Das sind ja alles so Begriffe, die werfen Leute auch gerne
durcheinander,
wenn sie keine Ahnung haben. Kannst du uns da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen?
Also vielleicht zum Ersten eine Abgrenzung zwischen Verleumdung und übler Nachrede. Das ist ja auch so ein bisschen ähnlich. Eine üble Nachrede ist es halt vor allem deswegen oder vor allem dann, wenn Sachen behauptet werden, die nicht nachweislich wahr sind. Also wenn jemand einem zum Beispiel sowas ins Blaue hinein behauptet und sagt, ja, ach, der Hundetrainer, der arbeitet doch mit den und den Mitteln, darf man doch gar nicht mehr und der kann das aber gar nicht nachweisen, dass man das macht. Das wäre eine üble Nachrede, eine Verleumdung wäre es, wenn er genau wüsste, dass das nicht stimmt. Also wenn er das bewusst wahrheitswidrig äußert. Das wäre einmal der Unterschied. Beleidigungen sind halt wirklich Sachen, die in erster Linie diffamierend gemeint sind und wirklich nur zur Herabwürdigung dienen. Also man schreibt zum Beispiel, was für ein Idiot, alle total bescheuert da, total dumm, sowas habe ich noch nicht erlebt. Sowas, also was halt wirklich so in die Richtung geht und gar nicht so sehr jetzt auf das, was gemacht wurde, sondern wirklich um die Person zu diffamieren. Und Bedrohung wäre tatsächlich eher, wenn man quasi eine Gewalttat oder so ankündigt, dass man sagt, ja, ach, hier, da, ich tauche da auf und weiß ich nicht, mit der Axt in der Hand und bedroht da die Leute, irgendwie sowas, ne? Wenn man sagt, ich werd euch umbringen oder irgendwie vermöbeln oder was weiß ich was, das wäre eine Bedrohung. Also das sind, glaube ich, so die wichtigsten. Hattest du noch einen Begriff, den du erklärt haben wolltest?
Ich glaube, das waren alle, die ich auf dem Zettel sehe. Ja, und nun ist es ja so, dass man auf Social Media all solchen Sachen nicht aus dem Weg gehen kann. Und gerade, du hattest es schon mal angesprochen, wenn Sachen viral gehen und wenn Einblick ins Hundetraining erfolgen, wenn man als Hundetrainer, Hundetrainerin sehr transparent ist mit seiner Arbeit zum Beispiel, dann bleibt sowas einfach nicht fern. Ich denke, die allermeisten von euch haben sowas schon erlebt und zumindest mitbekommen. ist das was, gegen das man sich wehren kann? Denn häufig kommt einem das ja so vor, als würden Leute denken, das Internet ist ein rechtsfreier Raum.
Mhm. Nee, also ist es tatsächlich gar nicht. Also gegen vieles kann man sich auch wehren. Man kann natürlich erstmal Sachen den Plattformbetreibern melden, wenn man das Gefühl hat, das ist so nicht in Ordnung. Und grundsätzlich, je nachdem, was es ist, kann man natürlich auch Strafanzeige erstatten und Strafantrag stellen, gerade wenn es jetzt wirklich beleidigend oder sehr bedrohlich wird. Und dann gibt es ja mittlerweile auch Netzwerke wie zum Beispiel HateAid, die einem da Hilfe leisten und Sachen prüfen und sich darum kümmern. Also ein ganz rechtsfreier Raum ist es tatsächlich nicht. Man muss natürlich immer so ein bisschen gucken, manchmal ist ja nicht ganz klar, von wem kommt das jetzt. Ne? Und die Plattformbetreiber, die sind teilweise auch so ein bisschen sehr knauserig damit, irgendwelche Daten weiterzugeben. Aber also wenn es wirklich sehr heftig wird, würde ich schon versuchen, das prüfen zu lassen und zu gucken, ob man da irgendwie drankommt. Und für manche ist es ja auch schon ein Riesenproblem, wenn das Profil dann einfach gesperrt wird. Also auch wenn man jetzt vielleicht nicht rausfindet, wer war das, kann man den irgendwie auch strafrechtlich drankriegen oder so. Wenn das Profil am Ende tatsächlich weg sein sollte, ist ja für manche auch schon nicht so angenehm.
Wenn man jetzt zum Beispiel keine Schwierigkeiten hat, herauszufinden, wer das ist und das nachweisen kann, wie auch was für eine Erfolgsaussichten hat man denn zum Beispiel bei Beleidigungen oder bei übler Nachrede?
Also muss man mal gucken, so ein bisschen, erstens, wie heftig ist es und zweitens, mir hilft es natürlich auch, wenn jemand schon öfter mit sowas aufgefallen ist. Also gerade so Beleidigungssachen und so, das wird oftmals strafrechtlich nicht so wirklich verfolgt oder schnell mal eingestellt, weil das natürlich jetzt nicht so dramatisch ist wie, sag mal, eine schwere Körperverletzung oder so. Aber wenn man sich davon wirklich sehr, ja, unter Druck gesetzt oder betroffen fühlt oder so, würde ich es, glaube ich, schon melden, weil meistens bleibt es ja auch nicht bei einem Mal. Und wenn dann wirklich jemand schon zum 20. Mal oder so deswegen angezeigt wurde, dann passiert halt in der Regel schon mal irgendwas. Also ich würde es nicht einfach so hinnehmen, wenn es wirklich heftige Sachen sind und jetzt wirklich so komplett über das hinausgehen, wo man sagen kann, das ist noch eine normale Meinungsäußerung. Gerade bei so Bedrohungssachen und so sowieso nicht. Also finde ich, sollte man melden.
Also ist das denn auch so ein Vorfall, wo man denn wirklich den Weg über Anzeige und mit dem weiteren Verlauf dann gehen muss?
Ja, was heißt muss? Also wenn man möchte, dass das
strafrechtlich... Also wenn man möchte, dass man den Weg geht. Genau. Aber es gibt keine anderen Wege, wo man sagen kann, so jetzt zum Beispiel, wenn was von Konkurrenten kommt, ist das ja wieder anders, ne? Also dann kann man da auch den anderen Fall, den du eben schon besprochen hast, dass man da dann auch wirklich wegen... Was war der richtige Begriff? Jetzt hänge ich ein bisschen hinterher.
Ja, ich überlege gerade, in welchem Zusammenhang.
Den Bewertungen hatten wir gerade eben kurz drüber
gesprochen. Ja, also dass das ist quasi geschäftsschädigend
dann. Ja, genau, wenn es geschäftsschädigend
ist. Also klar, wenn man da irgendwie auch Schadensersatzgeld machen will, weil zum Beispiel das deswegen weniger Kundschaft kommt, dann kann man das parallel machen. Das wäre quasi dann das Zivilrechtliche, dass man sagt, ich will deswegen Geld haben. Das kann man machen. Und man kann aber zusätzlich, wenn das strafrechtlich relevant ist, das auch immer anzeigen bei der Polizei oder der Staatsanwaltschaft. Das wäre dann eher bei so Beleidigungen, Bedrohungen und so weiter das der Fall. Und das andere, wenn wirklich da die Einnahmen einbrechen wegen so einem Kommentar.
Mhm. Das ist natürlich, gerade wenn ganz, ganz viele Kommentare auf einmal reinwirken, schwierig, ne?
Mhm.
Dann kann man es nicht nur von einem Kommentar abhängig machen.
Nee, das stimmt. Ja, Social Media ist schon problematisch, was sowas angeht. Gerade, wenn so eine Sache viral geht und das vielleicht wirklich irgendwie einen Hund zeigt, der nicht so ganz einfach ist und dann jeder alles besser weiß, ich glaube, da hat man schnell ganz komische Kommentare unter seinem Video.
Ja, dann danke ich dir für diesen Einblick auch nochmal in die Welt der Social Media und des Internets, was für uns alle ja durchaus sehr relevant ist. Und wir sind dann jetzt auch am Ende unserer zweiten Folge, unseres zweiten Teils angekommen. Ja, vielleicht möchtest du auch in dieser Folge nochmal sagen, wie man dich am besten erreichen kann. Für alle, die jetzt vielleicht nicht in die erste Folge reingehört haben, aber ich kann es natürlich empfehlen, hört da auch nochmal rein. Aber sag das gerne unseren Zuhörern.
Genau, also grundsätzlich natürlich gern auch über Social Media, vor allem über Instagram. Ich habe aber auch ein Kontaktformular auf der Webseite und ihr könnt auch jederzeit gerne eine E-Mail schicken. Ich biete das, wie gesagt, an, dass ich so eine kostenlose erste Einschätzung schriftlich abgebe, ob das überhaupt vielleicht Sinn machen könnte für euch, anwaltliche Beratung in Anspruch zu nehmen oder vielleicht auch eher nicht oder ob euch vielleicht irgendjemand in der Sache auch besser helfen kann. Das könnt ihr gerne alles in Erfahrung bringen, bevor ihr jetzt so einen richtigen Beratungstermin bucht. Einfach ganz unverbindlich. Ja, nimmt vielleicht dem einen oder anderen auch so ein bisschen die Sorge, wie das überhaupt so ist beim Anwalt und so, wenn man erstmal vorab irgendwie so ein paar Worte ausgetauscht hat. Von daher, meldet euch gern jederzeit und ja, ich freue mich.
Du machst deine Beratung ja auch ortsunabhängig an, ne?
Ja.
Das ist natürlich auch ganz wichtig zu wissen. Ich glaube, ich habe manchmal das Gefühl, der Anwaltsberuf ist manchmal noch so ein bisschen verstaubt in den Köpfen, dass das sowas ist, das kann man nur hier vor Ort machen. Da muss man persönlich
hinfahren.
Aber das ist ja mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr so.
Nee, also manchmal macht es natürlich so ein bisschen Sinn, in der Nähe zu gucken. Vor allem, wenn schon absehbar ist, dass es vielleicht auf ein Klageverfahren hinausläuft. Mhm. Weil ganz oft ist es halt so, wenn man jemanden verklagen will, dann ist das quasi aller Regel an dem Sitz, wo er auch wohnt. Und wenn man jetzt schon weiß, man will jemanden in Bayern verklagen, muss man natürlich damit rechnen, falls das Gericht nicht eine Videoverhandlung zulässt, das machen auch mittlerweile Gott sei Dank schon viele, dass dann Reisekosten anfallen können. Und gerade wenn man dann irgendwie eine Sache hat, wo es jetzt nicht um viel Geld geht, macht es natürlich manchmal Sinn, sich einen Anwalt in der Nähe zu suchen, bevor man nachher mehr an Reisekosten reinsteckt, als man am Ende gewinnen kann. Aber bei ganz vielen Sachen ist es tatsächlich auch so, dass es mehr Sinn macht, dann ein bisschen größeren Umkreis oder auch in einem sehr großen Umkreis zu suchen und dann wirklich jemanden zu finden, der sich auf das Feld auch spezialisiert hat, als sich zu sagen, ach, der ist eine Straße weiter, ich gehe dann dahin. Also da muss man immer nach Fall gucken. Deswegen, wie gesagt, die erste schriftliche Einschätzung macht oftmals Sinn. Dann kann ich häufig schon sagen, das ist klüger, da jemanden in der Nähe zu beauftragen. Oder das passt total, können wir gerne einen Termin machen.
Okay, dann würde ich sagen, alle Wege zu dir finden unsere Zuhörenden in der Beschreibung unserer Podcast-Folge. Ich zeige hier so nach unten, aber uns sieht in der Podcast-Folge gar keiner. Findet ihr da in den Shownotes alle Links zu deinem Instagram-Kanal und zu deiner Website. Und dann würde ich sagen, danke ich dir sehr, dass du dir die viele Zeit genommen hast, die ganzen vielen Fragen zu beantworten. Es war mir eine Freude, dich hier bei uns zu Gast zu haben. Und vielen, vielen lieben Dank.
Ja, sehr gerne. Hat mich auch total gefreut. Ich hatte auch viel Spaß.
Das freut mich zu hören. Dann würde ich sagen, hab noch einen schönen Abend.
Danke und gleich.
Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.
Tschüss. Ja, und ich hoffe natürlich auch, dass auch euch die beiden Folgen rund um Rechtsfragen zum Hund gut unterhalten haben und dass ihr einiges für euch mitnehmen konntet und vor allem natürlich auch die Angst verloren habt, euch im Zweifel an eine Anwältin, an einen Anwalt zu richten, wenn ihr Fragen habt oder in einer Notsituation seid, die juristische Unterstützung benötigt. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne 5 Sternchen da. Schreibt uns auch gerne eure Erlebnisse, die ihr im Umgang mit Rechtsfragen in der Hundehaltung hattet, gerne auf Instagram @cleverdogcampus oder @cleverdogpodcast. Wir freuen uns da sehr auch über eure persönlichen Erfahrungen. Und ansonsten würde ich sagen, freuen wir uns sehr, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.